Willkommen zur dritten Folge von Open Court, dem Podcast vom FC Bayern Basketball. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße heute gleich zwei Gäste. Zum einen Markus Lindner, Athletic Coach beim FC Bayern Basketball, und zum anderen einen seiner Spieler, Leon Radosevic. Warum zum Job des Athletic Coaches viel mehr gehört als Trainingspläne zu schreiben und ob die Profis das überhaupt alles so mitmachen, was Markus Lindner mit ihnen vorhat und wie in Zeiten von Corona auch zu Hause trainiert werden kann, all das klärt die heutige Folge.
Und hier ist es mal Basketball.
Ja, so Podcasts machen voll Bock, ey.
Heute zu Gast bei Open Court zum einen Leon Radosevic. Hallo.
Hallo.
Center, der Big Man, muss man heute, glaube ich, sagen. Big Man der FC Bayern. Und Markus Lindner. Markus, wir kennen schon seit Ewigkeiten, aber irgendwie hat sich deine Jobbeschreibung über die Jahre immer wieder geändert. Deswegen würde ich sagen, was machst du jetzt? Sag uns das vielleicht selber. Was ist dein offizieller Titel?
Offizieller Titel hier ist Leiter Athletik im Deutschen und Head of Physical Performance im Englischen. Und früher hieß es einfach nur Athletiktrainer.
Genau, und deswegen ja. Wollen wir heute auch ein bisschen austauschen hier. Zum einen, dass du mal erzählst, was dein Job ist, was sich in den letzten Jahren da so geändert hat. Du warst ja auch lange in Russland unterwegs, hast da gearbeitet. Und wir haben Leon dabei, damit er auch mal sagen kann, wie man so als Spieler so sieht, ob das einem weiterhilft und wie und wie man das alles so unter einen Hut bekommt. Von daher, Markus, fangen wir mit dir an. Was machst du? Du hast gerade schon deinen Titel erwähnt, aber was sind deine Aufgaben beim FC Bayern Basketball?
Aufgaben hier sind vielfältig. Eine Aufgabe ist die Belastungssteuerung und Leistungs- oder Beanspruchungsbelastungssteuerung. Dann noch die Leistungstests zu Beginn der Saison und dann das klassische Athletiktraining, was man vielleicht unter Kraft- und Konditionstraining zusammenfassen würde. Und dann gibt es immer Schnittstellen noch in den Reha-Bereich, die man sich mit den Physios teilt, um Spieler wieder heranzubringen. Das sind eigentlich fünf Aufgabenfelder, die den Ist-Zustand feststellen am Anfang der Saison, die Belastung überwachen und die Beanspruchung der Spieler und dann das eigentliche Athletiktraining. Also Bread and Butter bleibt weiter ein Athletiktraining. Mhm. Und das andere sind alles Teilgebiete, die dazugekommen sind über die Jahre.
Leon, wie kommst du mit Markus in Kontakt? Ist er so der klassische Athletik-Coach, der hinter dir steht und sagt, jetzt gibst du mir 10 oder jetzt machst du dies, machst du das?
Ja, ist nicht so letzten 5, 10 so Jahren hat es ein bisschen verändert. Vorher war es so, jetzt ist, ich glaube, viel, viel anders. Jetzt haben wir viel mehr, würde ich sagen, Kontakt, was er gesagt habe über diese, wie viel jemand läuft und so weiter und so weiter. Und ich glaube, er, der Athletiktrainer mit den Physios, die sind die wichtigsten, dass alle Spieler fit sind und alle Spieler gesund sind. Dass wir wenig wie möglich Verletzungen haben und dass Athletiktrainer zusammen mit den Physios, ich glaube, dass das wichtigste Teil die Mannschaft, dass wir alle fit und gesund bleiben. Was immer das bedeutet. Jemand muss, wenn jemand weniger gespielt hat, muss er ein bisschen mehr trainieren und so weiter und so weiter. Aber das entscheidet er mit Physios und mit anderen Trainern.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele Zuhörer denken, okay, aber wie kann man das denn feststellen? Weil die schwitzen ja alle irgendwie wie gleich und sehen vielleicht auch gleich fertig aus. Markus, was hast du für Werkzeuge, um festzustellen, der Spieler muss jetzt ein bisschen mehr machen, bei dem Spieler wäre es besser, wenn er ein bisschen weniger belastet wird?
Wir arbeiten hier mit dem Tracking-System von Kinnickson und es liefert uns eine Fülle an Bewegungsdaten. Die versuchen wir ranzuziehen und als interner Wert dient uns dann ein Score, den die Spieler subjektiv angeben und den multiplizieren wir mit der Trainingszeit und das gibt uns dann einen subjektiven Indikator. Das sind die zwei Hauptwerkzeuge, mit denen wir arbeiten. Das Ganze wird noch ausgebaut zum Freude der Spieler in den nächsten Monaten und Jahren. Also wir wollen da auch objektivere interne Werte, also Internal Load, Beanspruchung bestimmen. Zu einem Überfluss kriegen die Jungs dann um 5 Uhr morgens noch ein Wellness-Questionnaire, was denen immer ins Haus schneidet, wo wir dann den Ist-Zustand am Morgen erfragen. Also wie der Schlaf war, bei Leon ganz wichtig, wie er drauf ist, ob er gut gelaunt ist oder nicht, um da auch einen tieferen Einblick in die Spieler zu bekommen.
Hast du gerade gesagt, 5 Uhr?
5 Uhr, ja.
5 Uhr?
Ja, aber das kommt, das ist mit unserer SAP-Software gekoppelt, das kriegen die dann automatisch immer zugestellt. Aber trotzdem bekomme ich jede 2 Wochen die Frage, warum schickst du um 5 Uhr morgens diesen Fragebogen rum?
Bekommst du dann die Antworten auch um 5.10 Uhr oder wann bekommst du die Antworten?
Ja, wenn die Spieler auch immer ihr Handy anmachen, die sollen dann schon einen Fragebogen haben.
Okay, also, deswegen 5 Uhr, genau. Nicht erwarten, dass eine halbe Stunde später. Okay. Ja. Aber das klingt jetzt ein bisschen so fast wie Live-Coaching, oder? Leon, also was stehen da für Fragen drin in diesem Wellness-Questionnaire?
Wie hast du geschlafen? Wie müde bist du? Gibt es 5 oder 6?
5. Ja, 6. Wir erfassen auch den Schmerzstatus. Also, genau. Soreness, wir haben
Pain, Muscle Soreness, Mood, Stress, Sleep, Mood. Stress. Und dann hast du von 1 bis 10 kannst du Werte geben und
1 bis 5. 1 bis 10
hatte der letzte. Ja, 1 bis 10 ist nach dem Training, haben wir auch, kriegen wir, wie stark der Training war und so. Aber ich glaube, das ist am Anfang habe ich gedacht, das ist so nicht so wichtig, aber jetzt, wenn du so viele Spiele hast und so nicht so viel trainieren kannst, ich glaube, es ist so wichtig, dass du ein, wie sagt man das, Präzision hast, genau welcher Spieler macht, muss was machen. Und ich glaube, am Ende, das hilft viel, viel mehr zur Mannschaft, weil der Chef, der hat andere, würde ich sagen, Sorgen. Und der Athletiktrainer, ich glaube, der kann da viel, viel, viel helfen und hilft.
Das ist genau richtig, was Leon gesagt hat. Also wenn man die Belastung quantifiziert oder auch wie die Jungs das intern verarbeitet haben, also deren Beanspruchung, und du eine Nummer hast, die du präsentieren kannst, dann steht nicht Meinung gegen Meinung, sondern du hast etwas Objektiveres, was du dem Trainerstab präsentieren kannst, um dann bessere Entscheidungen zu treffen, bezogen auf die nächsten Einheiten. Darum geht es eigentlich.
Trotzdem fand ich, dass Leon gerade das Wort Präzision gesagt hat, fand ich ganz spannend, weil es ist ja schon ein sehr individueller Eindruck, den Spieler hat. Ne? Also wenn du sagst, es von 1 bis 5, wann sagt Spieler A, okay, jetzt bin ich bei einer 5, oder wann sagt Spieler B, ich bin noch bei 2. Also ich glaube, das müssen die Spieler auch erstmal lernen, vielleicht überhaupt reinzuhören in ihren Körper, um dir dann die Informationen zu geben, die du brauchst.
Ja, das ist sowieso ein Grundsatz in unserem Job. Also wenn Leute immer fragen, ey, wie machst du das, warum dies, it all depends. Das ist immer context-related. Und so ist das auch. Du musst erst den Spieler kennenlernen, das einschätzen, lernen, was wirklich seine 5 ist. Ein ganz berühmter Athletiktrainer, dem ich folge, der Team Canada Coach, der sagt auch, es gibt halt dann auch die Alpha-Tiere, die das benutzen, um Dampf abzulassen. Die schicken dann jeden Tag die 3-3 und wollen den Kampf austragen, den gewinnst du auch nicht. Das hatte ich auch über die letzten Jahre in Kasan immer hin und wieder. Aber dann merkst du wirklich, wenn dann eine 3-3, 1-1 auf einmal kommt, dass irgendwie ein einschneidendes Erlebnis in der Familie war. Dann kannst du den direkt anrufen, schreiben, was ist los? Ja, Schwiegervater gestorben, okay. Also Sohn, da merkst du dann ist halt die Standardabweichung um einiges größer, wenn er sonst immer gleichmäßig scored und dann auf einmal ein 2 oder eine 1 als Abweichung dasteht. Das gibt einem natürlich dann direkt die Möglichkeit, schnell zu reagieren.
Aber es werden sicherlich viele auch sagen, ja, hör mal, aber Schwiegervater ist gestorben, was hat das jetzt mit Sport zu tun? Aber das ist schon auch ein klarer Teil deines Jobs, dass du wissen musst, was bei Spielern wie Leon los ist und was sich vielleicht positiv oder negativ auf die Leistung ausschlagen kann.
Genau. Ja, das stimmt.
Ist es leicht, an die Spieler ranzukommen, das Vertrauen aufzubauen, dass man das dir erzählt?
Bei Leon ist schwierig, bei anderen ist es einfach. Nein, aber auch da, das ist ja das Spannende an dem Job, dass du so mit vielen unterschiedlichen Individuen zu tun hast, dass auch, ich habe das letztens mit Flacker diskutiert, dass wir wissen eigentlich so wenig und wir tun so, als ob wir alles wissen würden, wie jemand auf einen Reiz reagiert. Das ist auch das Spannende an dem Beruf, ne? Dass du nie einen Blueprint hast, der für alle funktioniert, sondern versuchst, das Bestmögliche zuzuschneidern auf die Person.
Ist es schwer für dich, Leon, sowas preiszugeben?
Am Anfang war es schwer. Ich muss so sagen, Also nicht schwer. Ist nicht schwer, das
kannst du ruhig ehrlich sagen.
5 Sekunden dauert es, dass du diese Ergebnisse gibst, diese Info gibst, aber nach 2-3 Wochen oder 2-3 Monaten siehst du, dass das am Ende hilft. Wenn ich zu ihm mehr Info gebe, mehr Details gebe, dann wisst er mehr. Dann kann er dem Programm besser schreiben, individueller für mich. Also nicht, dass ich und Reynolds denselben Programm haben, weil wir sind nicht genau selbe Spielzeit, wie viel wir trainieren und so weiter und so weiter. Und bei ihm lautet es anders zu Hause als bei mir und so weiter und so weiter. Und dann, wenn er ist, wo wie mit allen, wenn du viel mehr Infos hast, kannst du besser arbeiten mit etwas. Und das ist auch hier so. Ich habe keine Probleme zu ihm, alle sagen, was immer da geht, was läuft. Das sieht er nicht so, aber es ist so.
Aber ich kann mir vorstellen, Markus, bei all den Infos, die du bekommen kannst, eben durch Connection, durch diese Fragebögen und so, das sind ja so viele Daten, die auf dich auch einprasseln. Kannst du die wirklich alle benutzen oder ist das auch so eine Wissenschaft, die sich immer weiterentwickelt, gerade wie man halt diese Daten auch wirklich dann ausliest?
Ja, entwickelt sich weiter und ja, ich muss mich auf ein paar Metriken beschränken, die mir helfen, das Training zu beurteilen. Da habe ich mir 5 rausgesucht. Mit Hilfe von René Brüssner von Kinexon. Wir haben uns da ganz stark an der NBA orientiert, mit welchen Metriken die arbeiten. Unser System dann auch dementsprechend eingestellt mit den Default-Werten, die auch benutzen. Und uns dann auf 5 erstmal beschränkt. Wir hatten jetzt eine Phase, wo wir einen Spieler rangeführt hatten. Da kannst du natürlich dann immer tiefer gehen. Also die einzelnen Events, die wirklich gemessen werden, Richtungswechsel, Sprints, Sprünge und so weiter, dann von Einheit zu Einheit vergleichen. Und sagen, okay, er kommt immer weiter an seine Maximalgeschwindigkeit ran. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das hilft dann. Aber du hast ganz richtig gesagt, wenn man alleine kämpft, dann muss man sich auf ein paar Metriken beschränken. Und normalerweise ist das ja der Job, wenn man in den Fußball guckt, eines Datenanalysten. Ja. Und der wird das ganz anders, kann das auch ganz anders angehen, weil das ja sein tägliches Brot dann ist.
Ich wollte gerade sagen, weil das klingt jetzt echt so, als ob du irgendwie 3-4 Jobs, weil ich denke, Ernährung wird ja auch ein großes Thema sein. Also du bist ja jetzt so eine eierlegende Athletik-Wollmilchsau, die sich um die Spieler jetzt kümmert.
Schön, ich glaube, das nehme ich dann als Titel den nächsten.
Ernährung war ja noch ein gutes Stichwort, Leon. Was kriegst du Vorgaben von Markus, was du essen sollst, wann du essen sollst? Oder ist dir das relativ selbst überlassen?
Bis jetzt nicht. Nur wenn wir Spieltag haben, dann gehen wir essen ins Hotel oder wenn wir Auswärtsspiele haben. Dann ist aber das immer fast dasselbe. Hühnchen, Pasta, Bolognese, Tomatensauce, Brokkoli und so weiter. Das ist das Standard-Spieltagessen vor allem.
Das lässt natürlich jetzt aber einen großen Teil raus, so an Ernährung. Und ne, das sind ja auch die allermeisten Tage, wenn ja keine Spieltage sind, auch wenn ihr viel spielt. Mm. Ist das was, wo du trotzdem versuchst, irgendwie einzugreifen oder Einfluss zu nehmen? Weil das ist ja das, was du reinpackst in deinen Körper, das kriegst du im Endeffekt ja auch wieder raus.
Ja, das ist richtig. Wir hatten, als ich in Kasan war, da war ich hauptsächlich für diesen Teil auch zuständig. Wir hatten dann auch ein Manual entworfen für die Spieler und dann ganz einfache Richtlinien entworfen, an denen sich alle orientieren konnten. Hier haben wir jetzt die Hilfe von Powerbar, das ist unser Nutrition-Partner, und dann noch die Leute, die dahinter stehen, die uns helfen, einen etwas professionelleren Weg zu gehen. Also wir arbeiten da dann oder wollen enger mit der Ernährungswissenschaftlerin, die Corinne, zusammenarbeiten in dem Bereich und dann auch Charts erstellen für die Mittagessen, Abendessen und so weiter, was dann auf den Tischen auslegt. Aber da sind wir gerade noch in der Phase, wo wir das mit denen zusammen entwickeln. Und dann gibt es auch ein Manual, an dem sich die Spieler enger halten können. Das ist aber, das möchte ich gerne dann in die Hände einer professionellen Beraterin geben oder Berater, aber die Corinne macht da super Job. Wir haben uns im Sommer kurz kennengelernt, als wir die Produktpalette durchgesprochen haben. und wollen da jetzt ansetzen und das weiterführen, dass wir über diese fundamentalen Regeln und Richtlinien auch hinausgehen, das immer individueller stricken. Aber das Ganze muss auch umsetzbar sein. Wenn jemand alleine ist und alleine den Kochlöffel schwingt zu Hause, dann muss es sehr, sehr einfach gestrickt sein. Es gibt Spieler, die darüber nachdenken, einen Koch zu engagieren, dann kann man das Ganze natürlich viel, viel enger stricken.
Leon, wenn du als Spieler, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin im FC Bayern, wir haben den Markus Lindner hier, der macht mir all diese Vorgaben, was ich machen soll, was ich essen soll, wie ich trainieren soll, wann ja, wann nein. Warum machst du das?
Weil es gut für mich ist. Weil wenn ich mich gut fühle, ich spiele auch gut. Wenn ich fit bin, ich spiele auch gut. Wenn du gut spielst, kriegst du besseren Vertrag. Das ist so, das ist einfach. Das, am Anfang, wenn ich jünger war, das war sehr schwer für mich zu mitbekommen, dass ich das machen muss, dass ich fit bin. Weniger Verletzung hast du dann. Das kommt alles in dem Paket, wenn du gut trainierst, wenn du gut schläfst, wenn du gut isst, dann läuft alles viel, viel leichter als normal. Und das alles gut für mich. Nicht für meine, weiß ich nicht, Frau, für meine Mutter, Vater, das ist gut für mich. Also ich mach, was immer ich mache für mich.
Aber hast du das lernen müssen?
Ja, durch die Jahre. Durch die Jahre musste ich das lernen, weil früher spürst du nicht, ob du McDonald's isst oder Pasta oder was immer, wenn du ins Training kommst, du fühlst dich mehr oder weniger okay. Jetzt, wenn du ein bisschen älter bist, jetzt spürst du alles. Fast alles, was ich esse, trinke, ich spüre das auf dem Feld. Und dann ist es viel, viel leichter, das alles zu machen, dass du dich gut fühlst auf dem Court.
Aber ich denke, Markus, du sicherlich hast auch mal Spieler schon in deinen Händen gehabt, die es vielleicht noch nicht gelernt haben. Also wie kannst du die überzeugen? Ist Geld da der Hebel, dass du sagen kannst, ey, was Leon gerade meinte, dein nächster Vertrag, der ist sicherlich besser, wenn du besser in Shape bist.
Ja, gerade wenn du Langfristigkeit ansprichst. Ja. Wenn du kannst vielleicht die nächsten 2-3 Jahre noch weitermachen, aber wenn du bis 35, 36 oder noch länger spielen willst, dann musst du auf deinen Körper Acht geben. Und leider, wie Leon das sagt, sind einschneidende Erlebnisse wie Verletzungen meist der Grund, warum Leute eine Sache ernster angehen, was jetzt vielleicht Training angeht. Aber du hast ganz recht, wenn man Geld spricht, dann hören einem die Spieler vielleicht eher zu.
Gibt es, aber hast du irgendwie noch andere Hebel? Also kannst du noch irgendwie anders auf die Spieler einwirken? Gerade so junge Spieler, die vielleicht sagen, das Leon auch meinte, ich bin unverwundbar, ich kann essen, was ich will. Also weil du bist ja auch ein Typ, glaube ich, du musst ja viel über das Vertrauen kommen. Du musst ja das Vertrauen zu den Spielern aufbauen. Und wenn einer sagt, ja, Geld verdiene ich sowieso, was kannst du dann noch machen?
Na, ich denke, dass die Wissenschaft viele Antworten liefert, ob das jetzt Schlafhygiene ist, was ja auch immer mehr diskutiert wird. Wir versuchen das Reisen so gut es geht zu gestalten, dass wir auch dann schlafen, wenn es angebracht ist und nicht durch die Nacht reisen und dann über Tag versuchen, den Schlaf nachzuholen. Und so ist es bei der Ernährung auch, wenn du sagst, okay, du regenerierst schneller, du fühlst dich besser oder deine Knie tun nicht mehr weh oder weniger weh. Ich meine, wer will das nicht? Wer will sich nicht besser fühlen im Alltag? Ja, Wohlbefinden ist, denke ich mir, auch ein ganz großes Argument.
Was sind denn so Übungen, die du heute nicht mehr machst? Ich meine, als ich noch gespielt habe, da sind wir halt Liniensprints gelaufen. Wir sind so, weißt du, wie so Entenlauf haben wir gemacht. Wir haben uns an die Wand gestellt und einfach, das ging auf die Knie und die Oberschenkel. Was sind so die Übungen, die früher bei dir, Leon, noch Hauptprogramm war, die du gehasst hast und die es jetzt dank Leuten wie Markus nicht mehr gibt? Fällt dir irgendwas ein?
Nicht so etwas Besonderes. Also die Vorbereitung, die Preseason ist schon ein bisschen geändert wird von vorher, wenn ich in Zagreb war, in Mailand, dann waren wir viel, viel mehr auf dem Fußballfeld, viel mehr gelaufen, so ohne Ball, ohne einen echten Grund, aber ich glaube, das kann man alles machen, auch auf dem Basketballcourt. Mit dem Ball ist ein bisschen schwerer, anstrengender, weil du musst dann deinen Kopf auch benutzen, wenn du Ball in Hand hast, nicht nur laufen. Und ich glaube, das ist das größte Veränderung, was ich von vorher habe zu jetzt. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn du auf den Film gehst und dann brauchst du, weiß ich nicht, 10 Kilometer, was immer, weiß ich nicht, die Nummern, was du laufen musst. Aber ich glaube, du kannst viel, viel, auch viel mehr machen auf dem Basketballcourt mit dem Basketballball.
Ist das auch so ein Ansatz, den du unterschreiben würdest, dass man halt nicht mehr in die Track geht und am Platz läuft?
Auch da, das ist alles wieder im Kontext zu sehen. Ja. Je mehr Zeit du hast, desto mehr kannst du natürlich allgemeine und generelle Mittel benutzen, um fit zu werden. Aber da wir vermehrt mit time-crunched Athletes zu tun haben, wo die Spieldichte einfach so hoch ist und die Spielzeiten auch nur noch, keine Ahnung, 6 Wochen voneinander getrennt sind oder 8, wenn man ziemlich erfolgreich spielt, dann wo bleibt dann die Zeit dafür? Mhm. Da muss man ziemlich schnell sehen, dass man wieder in Game Shape kommt und dann werden die Mittel etwas integrierter oder spezieller, spezifischer, mit denen man arbeitet.
Jetzt hattest du ja gerade auch die Situation, die wir jetzt auch gerade in Deutschland wieder haben, als du noch in Kasan warst, mit dem Lockdown da, wo ja euch ja eure Saison unterbrochen wurde und das Team ja trotzdem fit bleiben musste. Und dann standen dir ja diese ganzen Werkzeuge, die du jetzt halt hast, gar nicht zur Verfügung. Ging das trotzdem? Konntest du irgendwie die Mannschaft da in Kasan fit halten?
Okay, unsere Saison ist ja dann gar nicht weitergespielt worden. Genau. Und wir haben uns relativ schnell in alle Himmelsrichtungen verteilt.
Ja.
Dann blieb es bei Zoom-Meetings und Manuals, die rumgeschickt wurden. Aber auch da hatten wir komplett unterschiedliche Voraussetzungen. Manche konnten rausgehen und konnten laufen, ein Sprungprogramm ausführen. Manche waren wirklich ans Apartment gefesselt, wie wir dann, die in Russland geblieben sind.
Ja.
Aber selbst da ist es möglich. Du kannst ja alles mit Schuhen in der Wohnung machen. Natürlich abgespeckt, nicht so hochintensiv, aber submaximal ging das auch. Ähnliches haben wir jetzt gestern in einem Online-Meeting entworfen für unser Jugendprogramm, die das dann auch zugeschnitten einmal im Zoom-Meeting bekommen, das Kraftprogramm, und dann draußen, solange das Wetter das zulässt, die läuferischen und Sprunginhalte, die Sprungformen, dass sie die dann draußen noch machen können.
Aber das war ein gutes Stichwort nochmal, denn wahrscheinlich eine Menge Leute geben, die auch zuhören und sagen, ja, so schön, aber was machen die denn genau? Vielleicht kann ich das zu Hause ja auch kurz mal einbauen. Also was waren so die Grundübungen, die Konzepte, die du den Youngstern mitgegeben hast?
Okay, erstmal alles, was im Qualitätssektor liegt, konnte 1:1 übernommen werden. Also alles, was Gewebehygiene, Flexibilitätshygiene, Mobilitätshygiene, also sprich
Sachen wie Black
Foam Rolling, ja, Stretching, genau. Mobilitätsübungen, kannst du 1:1 weiterführen. Dann alles, was unser Prep-Programm angeht, also wenn wir so Garbage Term, Dynamic Stretching, Elastizitätshygiene, also kleine Sprungformen, kannst du auch in der Wohnung selbst weiterführen. Hm. Das habe ich auch in der Covid-Zeit in Kasan gemacht, bis dann mein russischer Nachbar von unten gekommen ist und hat gefragt, was geht bei dir ab?
Hast du doch gar nicht verstanden.
Körpergewichtstraining gibt es viele Formen. Du kannst viel isometrisch, also statisch arbeiten, auch exzentrisch, submaximal mit Körpergewicht, was auch für die Sehnengesundheit ein ganz wichtiger Faktor ist. Kannst auch dann schneller arbeiten in den 2 Kontraktionsformen, was wieder einen größeren Leistungsaspekt verfolgt. Jüngere Altersstufen können einfach mehr Wiederholung machen, dynamisch. Bezogen auf Techniklernen wichtig und einfach eine Arbeitskapazität aufzubauen, was wir jetzt auch in unserem Jugendprogramm verfolgen. Du kannst beide Sachen kombinieren, es gibt so viele Möglichkeiten und das ist eigentlich das Interessante, dass du aus deiner Komfortzone rausgepusht wirst als Trainer und nachdenken musst, wie du es gut verpackt bekommst jetzt in der Zeit.
Jetzt muss ich natürlich, weil das natürlich ein Thema ist, wo es bestimmt schöne Geschichten gibt, habt ihr, vielleicht kann Leon anfangen, Geschichten, Stories von Mitspielern oder Leuten, mit denen du trainiert hast, die irgendwie sich gar nicht dran gehalten haben?
Ja, da gibt es immer. Du hast auch so individuelle, die kann draußen gehen, die kann Alkohol trinken, alles machen, was die wollen. Und dann sind die noch immer fit. 100% auf dem Feld. Vielleicht dauern die nicht bis 36, 35, ja, aber die spielen gar nichts. So Leute hast du noch immer. Und das kommt immer vom Mann zu Mann, vom Spieler zu Spieler. Wie ernst du das nimmst, wie bist du, wie sagst man das, wie kannst du das, dass du selbst weißt, was dir hilft und was dir nicht hilft, was gut für dich ist und was nicht gut ist. Ich weiß immer, wenn ich draußen gehe, im Sommer, weiß ich, auch in der Saison, das passiert nicht oft, aber wenn ich rausgehe, wenn ich ein bisschen trinke, ich weiß, die nächsten Tage bin ich tot. Da geht's gar nichts. Und wenn du das weißt, dann gehst du nicht draußen, weil du weißt, du hast morgen Training und so weiter. Aber du hast trotzdem Spieler, die sagen Scheiß auf den Training und die machen das. Aber das geht von Spieler zu Spieler, das ist so eine, wie heißt das,
Selbstverantwortung.
Ja, genau. Und da kann nicht so viele Trainer, Coaches so viele Impact haben, weil wenn ich persönlich sage, ist mir scheißegal, was er sagt, er kann nicht so viel da machen, er kann versuchen, meine Gedanken zu ändern, aber am Ende ist alles vom Spieler zu Spieler und wie viel er Verantwortung vor sich selbst hat. Und ich glaube, das ist das Wichtigste für Spieler, dass die am Ende des Tages wissen, was der gut ist und was nicht gut. Weil wir alle spielen zu gewinnen und zu Titel zu gewinnen. Wenn ich sie spiele, dass sie nicht spielen zu gewinnen, zu Titel gewinnen, ist für mich das ist ein großer Unterschied vom echt großen Namen, Profinamen, die viel gemacht haben in ihrem Leben zu Vergleich zu den anderen.
Das ist total interessant, dass wenn du gefragt wirst, als zumindest als Athletiktrainer, was sind deine großen Erfolge und dann vielleicht Kollegen aufzählen die Titel, würde ich immer sagen, das sind die Spieler, die ich zu so viel Selbst- und Eigenverantwortung nicht erziehen konnte, sondern eine Tür öffnen konnte und ihnen den nächsten Schritt hält. Das ist eigentlich das Ziel, was Athletiktrainer verfolgen oder Performance Coach, wie auch immer der Titel gerade ist. Und nicht sagen, ich stand da mit dem Pokal in der Ecke und das war mein größtes Achievement.
Aber da sprichst du was anderes, was ich für ihn vergessen habe, denn das wollte ich Finn schon fragen. Weil wenn man so guckt, so, du hast schon angesprochen, Spieler, die viel erlebt haben oder erreicht haben, wie Dirk Nowitzki, der ja alles Mögliche abgeschaltet hat, ernährungsmäßig und trainiert hat wie ein Irrer und dadurch clever trainiert hat, um eben immer spielfähig zu sein, um immer Top-Niveau zu sein. Ist das, Markus, ist das eine Fähigkeit, die dann diese Spieler halt haben? Kann man die denen beibringen? Weil du meintest ja gerade, das ist für dich auch eine Auszeichnung, wenn ein Spieler dann auf dem richtigen Weg kommt. Oder ist sowas, weil kann man sowas nicht lernen, dass man sich so diszipliniert?
Ja, das ist auch ein Talent. Dass du Talent hast vor Dreierwerfen, das ist auch ein Talent vor Training. Weil ich hatte den Glück, ich habe mit Dino Raja gearbeitet. Ja. Zwei Jahre, ich bin noch immer in Kontakt mit ihm und wenn du das vergleichst mit heute, wie sind Amateurspieler, was die dann waren, wie viel Selbstkontrolle und wie viel Training die da gemacht haben, ist zu Vergleich zu jetzt in der Europa Liga, die haben ein bisschen weniger Spiele gehabt, aber die waren in Training den ganzen Jahr, die haben gar keine freie Zeit gehabt. Er, Dino, hat den ganzen Sommer trainiert. Und ich war, einen Sommer habe ich die Vorbereitung mit ihm gemacht. Das ist unfassbar, was zum Vergleich, was er und die da gemacht haben, was wir jetzt machen. Das ist viel, viel, viel mehr. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt in dieser Zeit machen können, wegen so vielen Spielen und bla bla bla. Und die waren alle damals, da viel, viel mehr Verletzung war, als heute es ist. Aber zum Vergleich, wir sind Amateure, was die da waren. Was für eine, die waren echt Tiere. Die haben so viel trainiert, so viel gearbeitet. Für mich, ich war so begeistert bei und aber ich noch immer, ich kann das nicht wiederholen, was er gemacht hat. Ich habe nicht so viele Selbstkontrolle, wie er damals hätte.
Aber dann denke ich, dass Markus hinterher wahrscheinlich ein bisschen die Augen rollt, wenn er hört, die haben gearbeitet wie die Irren. War das vielleicht auch
von der Belastung? Ich kenne ihn nicht, deswegen ja. Kann ich das nicht beurteilen. Wir hatten die Diskussion aber auch schon oft in verschiedenen Trainer-Staffs. Wenn man die 80er nimmt mit oder Anfang 90er und die NBA anschaut, dann ich finde, der Vergleich hinkt. Wenn du heute siehst, dass du 5 Positionen, wo alle einfach Überathleten sind, alle gleich groß, jeder kann vom Parkplatz werfen. Und damals hattest du halt ein paar Spezialisten, das Spiel war urlangsam, viel physischer. Ich denke daraus, ich will nicht sagen, das waren Handballer damals, aber da gab es halt einen ganz anderen Kontakt aufgrund der Schnelligkeit des Spiels auch. Und heute hast du, wenn du den Kontakt heute an den Tag legen würdest und einer penetriert mit der Geschwindigkeit zum Korb, dann kannst du dem wahrscheinlich ein Karriereende aus der Halle tragen. Das ist Orange mit Äpfeln vergleichen, das hinkt ein bisschen. Aber ich gebe Leon recht, natürlich haben die Jungs auch gearbeitet. Vielleicht ist es ein bisschen zielgerichteter jetzt. Und damals war es ja auch noch in der Findungsphase. Da wurde viel aus der Leichtathletik oder aus der Schwerathletik dann rangenommen und benutzt. Aber natürlich, also bei uns, wenn ich mich an Hansi erinnere, ne, was Hansi Gnad an Eisen gefressen hat, das ist beeindruckend. Wie gesagt, seine Position ist wahrscheinlich auch völlig anders definiert worden damals als heute.
War ja ein ganz anderer Kenntnisstand, muss man auch sagen. Ja. Ich habe hier die BayWa-Schnellfragerunde. Jetzt waren es nur Fragen für Markus, aber vielleicht kann ich sie ein bisschen splitten, dass jeder ein bisschen was beantworten kann. Aber vielleicht erst fragen Markus, was haben Basketballprofis und Kleinkinder gemeinsam?
Beide brauchen viel Aufmerksamkeit.
Ja, schon mal gut. Dann haben wir hier, das muss ich auch dir stellen, was ist dein größter Lerneffekt aus deiner Zeit in Kazan?
Kannst du es ein bisschen.
Ich habe die Frage nicht aufgeschrieben,
okay, aber also der größte Lerneffekt.
Was du gelernt hast, ja.
Soziale Komponente, mich mehr besser reinversetzen können, auch in sogenannte Legionäre, weil ich das erste Mal selber einer war und wie schwierig das Leben ist, wenn du weg von deiner Familie bist und in einem anderen Land, in einem anderen Kulturkreis.
Die dritte Frage ist eine für Leon, die kann ich ihm locker stellen. Aber du kannst auch gerne danach noch beantworten. Kannst du dich auch gehen lassen und über die Stränge schlagen? Also so richtig rausgehen. Du hast ja eben schon mal angedeutet, dass das ab und zu passiert.
Kann ich oder habe ich gemacht?
Also bitte, kannst du auch mal rausgehen und einen trinken abends. Das steht hier eigentlich.
Alles ist zu, aber ja, zum Vergleich zu vorher konntest du, weiß ich nicht, zweimal pro Monat rausgehen mit Mannschaft und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass immer noch gut, weil wir mussten nicht eine Flasche Whisky trinken, dass wir gute Zeiten haben. Aber ich glaube, dass gut von Zeit zu Zeit, dass die Mannschaft komplett zusammen so rausgeht, gute Zeit haben, Abendessen und so weiter und so weiter. Aber zu Vergleich zu vorher konntest du, weiß ich nicht, zweimal pro Monat so gehen nach einem Auswärtsspiel. Jetzt kannst du, weiß ich nicht, einmal in 6 Monate rausgehen. Und das ist das größte Unterschied, weil du hast so viele Spiele hintereinander und da kannst du einfach das nicht machen. Weil wenn ich Dienstag raus bin, vor Donnerstag spiele, bin ich kaputt. Und wenn du auf Sonntag noch ein Spiel hast, das kannst du vergessen. Und deswegen ist es so ein bisschen schwerer.
Darf ich noch eine Frage? Ich glaube, die ist für Leon. Wie steht es um deine Basketball-Skills oder welche Sportart ist deine? Nein, ist für Markus.
Oh, du kennst ja meine gefährlichen Skills noch von früher. Ja. Gut, dass ich damit niemand mehr verletzen kann, weder mich noch andere Leute. Und meine Sportart jetzt ist eigentlich Krafttraining, Fitnesstraining. Ja. Und über die Stränge schlagen, das wäre bei mir, auf die vorherige Frage. Süß ist es ganz schwer für mich. Also ich hatte mal 5 Jahre wirklich total asketisch gelebt, aber jetzt, nachdem meine Frau 9 Monate schwanger war und alles mit nach Hause gebracht hat, dass jetzt mein Rekord on the road liegt bei 8 Stück Schokokuchen in Weißenfels.
8 Stück Schokokuchen?
Ja, 8 Stück.
In Weißen, warum ausrechnet in Weißenfels? Ist das?
Ich weiß nicht, weil der ziemlich gut dort war.
Okay, ja, dann hast du ja, strenger schlagen kannst du auch. Sehr schön. Ja, Mensch, hat mich gefreut. Ich glaube, da haben wir einige Anekdoten gehört, einiges erfahren über deinen Job, Markus. Dann würde ich sagen, euch noch viel Glück, Spaß in der Saison. Dir natürlich einen guten Zugriff auf Jungs wie Leon, dass er nicht über die Stränge schlägt. Und dann vielleicht demnächst wieder hier bei Open Court.
Gerne.
Danke sehr.
Ich hoffe, die dritte Folge von Open Court hat euch gefallen. Ich glaube, man hat einen guten Einblick in die Arbeit von Markus Lindner bekommen, vom Verhältnis zwischen ihm und seinen Spielern. Auch dieses Mal wieder der Tipp. Abonniert uns bei Apple Music, Spotify oder eurer favorisierten Podcast-Plattform, damit ihr auch künftig keine Episode verpasst. Feedback, Anregungen, Ideen, all das ist ausdrücklich erwünscht. Und falls ihr die Folgen mit Desmond Green und Paul Zipser verpasst habt, die gibt es natürlich online zum Nachhören. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.